Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mit dabei auch heute Andreas Schiemens. Hallo Andreas.
Hallo, und heute, Jörg, haben wir wieder Unterstützung.
Ja, und zwar von ANT Informatik, unserem Partner aus der Schweiz.
Aber was ist eigentlich die ANT?
ANT berät seit 30 Jahren Non-Profits und Stiftungen mit technologischen Lösungen, unter anderem im Fundraising, der Mitgliederverwaltung und dem Fördermittelmanagement, und ist der CRM-Spezialist im Dachraum.
Genau das, was viele Organisationen brauchen. Aber nun zu unserem Gast.
Lass uns, Andreas, eine kleine Einführung machen in dieses doch relativ ernste Thema. Wir haben uns zum zweiten Mal in einer illustren Runde zusammengefunden, um über etwas zu diskutieren, was in der Tat relativ ernst ist und was, wie ich das Gefühl habe, auch immer ernster wird. Oder, Andreas?
Ja, wir reden über die Frage, ob gemeinnützige Organisationen in der Öffentlichkeit noch ein positives Image bekommen können.
Genau, oder wie ich gerne sage, wir verhandeln über das Anti-NGO-Narrativ, das in meinen Augen als Kommunikationsberater in atemberaubender Zeit sich verbreitet hat und tatsächlich Zuhörer und Zuhörerinnen gefunden hat. Und da wir das nicht alleine machen, Andreas, ne, haben wir uns kompetente Hilfe geholt, wie immer. Zum einen ist dabei Larissa Probst, Geschäftsführerin des Deutschen Fundraising-Verbandes. Larissa, danke, dass du bei uns bist.
Dankeschön an euch.
Wir wissen, dass das ein Thema ist, was dir auch sehr am Herzen liegt. Absolut. Und außerdem wollen wir dich löchern mit Fragen. Und wir haben natürlich auch, um das Ganze so ein bisschen wissenschaftlich zu untermauern bzw. zu fundamentieren, Ansgar Gessner eingeladen von der Mäzenata-Stiftung. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Schön, dass ich dabei sein darf.
Schön, dass du da bist, genau, weil es geht tatsächlich um das Anti-NGO-Narrativ. Lass uns vielleicht vorher nochmal im Rückgriff, wir haben ja schon mal so eine Web-Diskussion gehabt, Ansgar, aber lass uns nochmal kurz über die Fakten sprechen. Was ist das?
Das Anti-NGO-Narrativ sind im Kern fünf Angriffspunkte, die anscheinend wirken. Das erste ist, zivilgesellschaftliche Organisationen sind links. Sie haben viel zu viel Einfluss, sind nicht demokratisch gewählt, sie sind profitorientiert, vielleicht sogar korrumpiert, Teil eines Deep States, also auch noch ferngesteuert. Sie zensieren und engen die Meinungsfreiheit ein. Und dann noch am Schluss das große Argument der Intransparenz. Wo kommt eigentlich das ganze Geld her und wieso machen die das? Und wir wissen ja gar nicht wie und wo und wo. Das ist sozusagen die fünf kondensierten Prototypen des Anti-NGO-Narrativs.
Mhm. Und Larissa, bevor wir jetzt inhaltlich da reingehen, das richtet enormen Schaden an, oder?
Absolut. Auf der einen Seite richtet es wahnsinnigen Schaden an, weil es Vertrauenseruptionen gibt in einigen Teilbereichen der Bevölkerung. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass einige Spenderinnengruppen sagen jetzt erst recht und erhöhen einfach, vervielfachen teilweise bei einigen sehr politischen Organisationen ihre Spendenbeträge und auch die Frequenz, wie sie spenden und so weiter. Insofern, das sieht man, glaube ich, ganz gut bei einigen Organisationen. Nichtsdestotrotz ist Vertrauen die wichtigste Währung für das Fundraising, und da müssen wir auf jeden Fall weiter dran arbeiten. Und das Faszinierende ist ja auch, oder das Absurde, sage ich immer, die Angriffe kommen von den Akteurinnen, die ganz, ganz, ganz weit unten stehen im Vertrauen der Bevölkerung. Ja, das sind Parteien, das sind Politikerinnen, das sind teilweise auch einschlägige Medien, die das verbreiten und multiplizieren. Und im Vergleich dazu haben auch jetzt noch, obwohl es ein Shift gab, was das Vertrauen angeht. Trotzdem sind die Werte des Vertrauens in gemeinnützige Organisationen um ein Vielfaches höher als diejenigen, die die Angriffe starten. Mhm. Und da müssen wir, glaube ich, einfach auch nochmal viel selbstbewusster reingehen und sagen, okay, wer kommuniziert hier eigentlich? Genau.
Bevor wir dazu kommen, nochmal ganz kurz, Andreas, du bist ja der Mitgründer von Neues Stiften, heute aber in einer etwas anderen Rolle. Du bist Philanthropinnenversteher, hätte ich jetzt beinahe gesagt, Experte für die Vermögenden, für die Hochvermögenden, auch für die Family Offices. Deswegen wichtig an dieser Stelle, Geschäftsführer der Sinngeber GmbH, deswegen wichtig an dieser Stelle, weil Larissa hat es gerade gesagt, es gibt welche, die geben jetzt erst recht. Ist das auch ein Trend, den du beobachtest?
Ja, ich würde das mit einem klaren Jein beantworten müssen, weil auf der einen Seite merke ich sehr deutlich, dass viele der Familien sich sehr stark für Gesellschaft, Demokratie und Gemeinschaft engagieren wollen, also tatsächlich eine Gegenbewegung, auch was die Finanzierungsfähigkeit betrifft. Auf der anderen Seite, deshalb das Jein, erlebe ich aber auch, dass ich immer wieder höre, naja, vielleicht ist das ja alles übertrieben mit dem Anti-NGO-Narrativ, aber da, wo Rauch ist, muss ja auch Feuer sein. Und überhaupt, wenn ich mir dieses ganze Gegendere anhören muss von den Ganzen, dann ist das doch alles politisch eher auf einer anderen Seite, als ich mir als wertekonservativer Unternehmer die Welt so vorstelle. Und in diesem Spannungsfeld befindet sich das gerade, und wie Larissa schon sagte, es ist eigentlich auch egal, von wem das kommt, es bleibt ja immer was hängen. Und dieses, was hängen bleibt, das ist die große Gefahr, weil dann nämlich vermögende Familien sagen, na gut, dann würde ich das, glaube ich, eher nicht diesen Organisationen geben, sondern vielleicht eigene Wege finden, vielleicht was Eigenes gründen. Und das halte ich für den ganz großen Fehler, weil wir haben so tolle, großartige Akteure in der Zivilgesellschaft. Da brauchen wir nicht noch zusätzliche Vereine oder Stiftungen. Mhm.
Ansgar, nun habt ihr euch jetzt mit diesem Narrativ, kommunikativ sehr viel beschäftigt, aber das, was Andreas sagt, Larissa hat es auch erwähnt, wofür Rauch, da auch Feuer, also dann spende ich wohl lieber nicht, sprich in meiner Welt ist das ein sogenannter Reputationsschaden, ja, oder ein Imageverlust. Larissa hat es gesagt, Vertrauen ist in der Krisenkommunikation die wichtigste Währung, die man als gemeinnützige Organisation hat. Beobachtet ihr das auch von der Mäzenata-Stiftung, dass das quasi unmittelbare Auswirkungen auch aufs Fundraising an der Stelle hat?
Wir hören es nur indirekt quasi von unseren Partnerinnen und Partnern, dass es da Druck gibt. Ich bin froh zu hören von Clarissa, die sagt, dass da Spenderinnen gibt, die bei betroffenen Organisationen jetzt stärker und regelmäßiger reingehen. Wir haben, oder ich habe eher wahrgenommen, dass Organisationen, die auch benannt waren in den 551 Fragen oder deren Funding jetzt aus Demokratie leben, Ende des Jahres ausläuft, dass die plötzlich Spendeneinbrüche hatten sozusagen. Also das, da folgt etwas. Zum Vertrauen absolut. Die gemeinnützigen, das wichtigste Währung, die wir haben, ist das Vertrauen. Und leider ist dieses NGO-Narrativ wird von denen, ja, Akteuren bedient, die du auch schon genannt hast, Larissa. Wir sehen es und haben es auch in der Studie uns angeschaut, dass das insbesondere auf Social Media, aber seitdem das Grundrauschen auch seit den 551 Fragen leider deutlich erhöht ist. Also das war vorher in den Social Media kleiner, es war mehr am rechten Rand, und diese Anfrage hat es leider ein bisschen mehr in den Mainstream reingespült und insgesamt die Frequenz erhöht, sodass quasi es dort wabert und auch da nicht wegzubekommen ist. Und was Andreas sagt, dann leider andere die Interpretation haben, dass da, wo Rauch ist, auch Feuer sein muss. Mhm. Ich glaube, dass, auch wenn ich kurz dieses eine Argument, Intransparenz, es ist schwer, gegen Intransparenz zu sein, wenn man sagt, ja, aber ich und so weiter. Und man kann eigentlich nur für mehr Transparenz sein. Und da ist vielleicht auch etwas, was wir im gemeinnützigen Sektor vielleicht auch noch doch noch ein bisschen mehr lernen können, ist transparenter über unsere Mittel zu sein. Und
Bevor wir nochmal zu den Maßnahmen kommen, dein Mitstreiter, Vorgänger und ich glaube inzwischen Senior Strategic Advisor Hubert Graf Straffitz.
At large,
vergesse ich immer, hat gesagt, bei den 551 Fragen ist die CDU der AfD auf den Leim gegangen quasi. Wie auch immer, ich glaube, Larissa, wir sind, du hast es angesprochen, im politischen Bereich. Du hast ja nun viel mit dem Thema Lobbyismus auch zu tun. Du bist ja quasi in einer Lobbyorganisation für das Fundraising, und ich glaube, in deiner Funktion bist du auch bei der einen oder anderen Anhörung im Bundestag dabei. Kannst du uns vielleicht mal ganz kurz schildern, wie machen die denn das? Weil das ist ja nicht so plump, wie man sich das vorstellt, oder?
Also um ehrlich zu sein, doch, es ist so plump, wie man sich das vorstellt. Das ist eher frappierend. Also teilweise, also die Anhörungen sind öffentlich, insofern ich lade alle herzlich dazu ein, einfach mal auf der Seite von den Ausschüssen, also von unserem Ausschuss Sport und Ehrenamt einmal zu schauen, wann die öffentlichen Anhörungen sind. Da kann man auch als Gast vorbeikommen. Dann sitzt man da oben auf der Tribüne. Unten sitzen dann die Sachverständigen in so einem Halbkreis. Oben läuft so eine riesige Box und man hat ganz begrenzt Zeit und es läuft so gegen einen. Dann dürfen die unterschiedlichen Fraktionen je nach Stimmenanteil auch entsprechend viele Fragen, also viel Zeit in Anspruch nehmen. Und das ist auch schon absurd. Und von der Sitzanordnung ist es so, dass die AfD Menschen hinter den Sachverständigen sitzen. Ja, also hatten wir auf jeden Fall die Situation, dass zum Beispiel Lilian Schwalb vom BBE, ja, eines der größten Bündnisse bundesweit, da saß und ganz vernünftige Dinge erzählt hat, super relevante Dinge gesagt hat. Und dann kam tatsächlich ein AfD-Mensch an und sagte, ja, also ich habe mal hier recherchiert und ihr bekommt ja auch Staatsgeld. Und ich habe aber recherchiert, hier habt ihr am so und so vielten, am so und so viel, um so und so viel Uhr hier diesen Link geliked. Und das geht ja eigentlich gar nicht. Ja, und dann hat Lilian super souverän gekontert und hat gesagt, also würde ich mir gerne nochmal angucken, aber klar, das hat wahrscheinlich mit unseren Werten gepasst und selbstverständlich liken wir das dann. Und dann ging es los, Neutralitätsgebot und ihr bekommt doch, dann sind die Gelder bei euch nicht gut angelegt und so weiter. Also wirklich, das war wie eigentlich wie im Kasperle-Theater. Also eigentlich wurde so komplettes Bullshit-Bingo da abgefackelt. Und wir wussten nicht, ob wir jetzt heulen oder lachen sollten. Also es war auf jeden Fall eine ganz absurde Atmosphäre. Genau, und so plump läuft es aber auch ab. Und sie spielen auch wirklich diese Karte, dass sie einfach sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, und um halt Fragen zu platzieren.
Aber genau an dem Punkt nicken ja ganz viele. Wenn so ein Politiker sagt, ihr verstoßt gegen die Neutralitätspflicht, dann sagen alle, ja stimmt, die sind ja alle politisch. Aber ich habe ja, Ansgar, dich so immer verstanden, dass natürlich Zivilgesellschaft nicht neutral sein muss. Und Rupert Graf Strachwitz hat ja gesagt, eigentlich sind das ja die Kontrolleure der Demokratie. Wie stehst du zu solchen Argumenten?
Ich bin völlig auch der Meinung von Rupert, dass Demokratieverteidigung nicht neutral sein kann. Und dass das als oder Zivilgesellschaft und gemeinnützige Organisationen, die Bürgerrechte, unsere Grundrechte, Artikel 1 bis 20 wahrnehmen und in dieser Rolle politisch argumentieren, das ist Staatsdrang, das ist pluralistisch, aber es ist demokratiefördernd. Zu dem Theater, was du beschreibst aus dem Ausschuss, wir gewinnen, und auch ich habe immer mehr den Eindruck, dass es gar nicht wirklich um eine sachliche Diskussion geht. Es geht einfach nur um die Anwürfe von Anschuldigungen zu wiederholen, um die Airtime zu haben, um für die Zuhörerschaft die eigene sozusagen immer wieder die Botschaften als Aufreger, Empörungsaufforderungen zu senden, sodass die Anhängerschaft sagt, ja genau, so ist es doch. Und jetzt haben sie es mal wieder gesagt. Endlich sagt es mal einer im Bundestag, im Ausschuss, dass es mehr darum geht, als um wirklich die Argumente, die dafür oder dagegen sprechen.
Aber damit sind wir jetzt beim Thema. Larissa, wir sind ja hier live auf dem Fundraising-Kongress in Berlin. Und es gibt einige Veranstaltungen, die sich um dieses Thema drehen. Und ich glaube, es gibt auch einige Dinge, die ihr euch überlegt habt. Denn natürlich muss man auf solche Anschuldigungen antworten, aber man muss vielleicht auch darüber hinausgehen. Was macht ihr, was macht der Verband, um dagegen zu halten, um eben diese Airtime auch entsprechend in Relation zu setzen?
Ja, ich glaube, das Wichtige ist, dass das alles keine Geschichte von Alleinunterhalterinnen ist, sondern wir brauchen wirklich einen sehr, sehr engen Schulterschluss, wertkonservative Organisationen bis hin zu sehr, sehr progressiven Organisationen, und da wirklich auch Kompromisse zu finden, ja, und auch ehrliche Kompromisse zu finden und sich nicht in so einer Horizontalaggressivität, sage ich immer, irgendwie jetzt nicht auf irgendwelche Headlines einigen zu können, von irgendwelchen Statements, das ist so richtig nervig.
Und gibt es denen den Schulterschluss? Weil manchmal erlebe ich das eine Lager, Andreas hat es ein bisschen als wertekonservativ beschrieben, also ne, und das andere Lager, die Organisation und die Stiftung beispielsweise, sind sich da nicht immer grün, oder?
Total, und ich glaube, da haben wir als Verband, glaube ich, eine sehr relevante Rolle, weil wir vereinen ja unter sozusagen dem Stichwort Fundraising und Ressourcengewinnung und Vertrauensgewinnung und ethischen Kontexten vereinen wir ja ganz, ganz unterschiedliche Organisationen. Ja? Und dafür stehen wir auch und wir verteidigen auch wertekonservative Organisationen genauso wie super progressive und unterstützen sie gleichermaßen. Und da versuchen wir wirklich auch regelmäßig zu Treffen einzuladen. Insbesondere haben wir zum Beispiel einen Entscheiderinnenzirkel jetzt explizit auch nochmal zu dem Thema organisiert und haben da die CEOs der großen spendensammelnden Organisationen zusammengetrommelt und haben gesagt, okay, wir brauchen da nochmal viel, viel stärker ein Commitment. Und das Schöne war, da waren unter anderem dann auch Menschen dabei wie Philipp Hof vom Haus des Stiftens, die dann auch so Bindeglieder sind, ja, also die unterschiedlichen Welten kennen und der dann auch sagte, okay, Hammer, das ist gerade the moment in the room. Ja, wir waren gerade dabei, eigentlich schon eine Kampagne zu entwickeln, weil wir gerade total on fire waren und wir gedacht haben, okay, wir müssen es jetzt machen und haben auch schon über Budgets überlegt und so weiter. Und dann sagte Philipp Hof auch so, und ganz ehrlich, das müsst ihr nicht als NGOs finanzieren, diese Kampagne, so eine Kampagne, sondern da brauchen wir Partner nochmal aus dem Bereich der Medien, Valdeco etc. Und natürlich auch die Donor, ja, also auch die Vermögenden und auch die Stiftung, die Förderstiftung. Und dann ist dann auch wiederum unsere Rolle, ja, die Philips, die Ansgars und die Larissas dieser Welt laufen dann halt auf den Stiftungstagen herum, hören sich um und stellen sich auch als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Und da passierte tatsächlich genau das, was Andreas vorhin schilderte. Ein Mensch, den ich schon lange kenne, der Führungspositionen bei Privatbanken inne hatte und hat, ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich muss dich mit zwei Personen mal verknüpfen, weil die nehmen gerade richtig viel Geld in die Hand und die haben schon auch was fertig konzipiert. Und ich habe das Gefühl, ihr müsstet mal reden, weil die wollen sich für Demokratie einsetzen und da ist ein riesengroßes Budget drin und da ist relativ wenig NGO drin. Trefft euch doch mal. Und tatsächlich wurden da so Treffen arrangiert von so Verknüpfungspersönlichkeiten, die auch Verknüpfungsorganisationen, glaube ich, mitbringen und dann auch diesen Schulterschluss, glaube ich, auch nochmal in die Richtung hinkriegen. Und ich glaube, da ist richtig Musik drin. Und wenn wir das hinkriegen, uns da halt nicht zu verheddern in den ganzen Bündnissen und kleinen Frickelabstimmungen, sondern sagen, okay, come on, und jetzt einfach mal auf die Straße bringen die Sachen. Ich glaube, da sind wir dann richtig gut. Und da arbeiten wir gerade sehr intensiv dran und da haben wir auch einige Sessions hier, wo teilweise Fördernde, aber auch hands-on an Kampagnen gearbeitet wird.
Andreas, ist das Signal, das sich Vermögende wünschen, dieser Schulterschluss?
Ja, ich glaube schon, weil der Wunsch, zivilgesellschaftliche Akteure zu stärken, ist ja da. Und die Frage ist ja nur, und Larissa hat es ja gerade beschrieben, wenn dann dieser eine Banker nicht gewesen wäre, der zufälligerweise beide Seiten kennt, und das ist ja nur einer von 10.000, wenn überhaupt, dann gibt es diese Begegnung nicht. Das ist das eine. Also wir haben gar keine Begegnungsform zwischen Gebenden und Nehmenden, auch auf dem Stiftungstag ja nicht, um ehrlich zu sein, auf dem Fundraising-Kongress erst recht nicht. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass die Menschen, die Geld investieren wollen, eigentlich von starken Bündnissen ausgehen und sich gewünscht hätten, die zivilgesellschaftlichen Akteure stehen wie eine Wand gemeinsam und mit denen kann man die Dinge entwickeln, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ich will noch mal das mit dem Rauch und dem Feuer wiederholen, naja, ob ich jetzt auch in die Akteure investiere, die ja weiterhin in ihren Mailings oder in ihrer Sprache mich gendern. Ich nehme mal einfach dieses eine Beispiel, weil das so hörbar ist. Ob das die richtigen sind, mit denen ich Demokratie und Zivilgesellschaft, also Meinungsvielfalt, Meinungsvielfalt fördere, indem ich eben auch konservative Kräfte genauso wertschätze wie auch linke und grüne Kräfte. Da gibt es die großen Fragezeichen.
Bevor Larissa jetzt dir das Programmheft vor die Nase hält und darauf hinweist, dass es sehr wohl Kontakte zwischen Gebenden und Fundraisern gibt, nochmal vielleicht eine Frage an Ansgar. Ansgar, wir haben jetzt gehört von Larissa und von Andreas, der Schulterschluss ist, es ist natürlich auch eine Frage des Geldes. Wir haben auch gehört, es gibt so verschiedene Ideen, die schon konzipiert sind. Wie würde, ich weiß nicht, ob ihr euch damit beschäftigt habt, aber nachdem ihr nun ja das Anti-NGO-Narrativ kennt und ehrlich gesagt auch das Pro-NGO-Narrativ, wie müsste so eine Kampagne aussehen aus eurer Sicht?
Die Kampagne müsste es gelingen, eine Absenderschaft auch zu definieren. Und wer ist das? Ist das Zivilgesellschaft? Sind das die Gemeinnützigen? Sind das die wohltätig Engagierten? Ich glaube, das ist so, sag mal, den Umbrella benennen zu können, ist, glaube ich, die Denksportaufgabe an allererster Stelle. Und ich komme gerade auch aus einem Workshop auf diesem Fundraising-Kongress, wo es darum geht, wie kann eine Kampagne aussehen. Und auch da ging es sofort, wie können wir verknüpfen den heutigen Tag, den Fundraising-Verband mit dem Bundesverband Deutscher Stiftungen. Ich war jetzt vor 10 Tagen auf dem Stiftungstag. Der diente, glaube ich, auch des Zusammenfindens des Stiftungssektors, der auch zusammengerückt ist im Zuge dieser NGO-Kritik. Und insofern haben diese Tage oder Verbandstage extrem wichtige Binnenwirkung. Und dann ist es an, sag ich mal, die Aufgabe von dir, Larissa, von mir als Vorstand der Mäzenater-Stiftung, einfach da diese Brücken zu schlagen und diese unterschiedlichen Gruppen zusammenzubringen, damit wir ja argumentativ zusammenfinden, kampagnenfähig hoffentlich werden. Deswegen, das findet erstmal geschlossen in diesen Silos statt, aber ich glaube, jetzt werden die Brücken gebaut.
Aber, absolut, genau. Aber da, ich muss unbedingt dazu was sagen, weil tatsächlich hat mich unten Christoph Mecking abgefangen der Herausgeber ist von Stiftung und Sponsoring und so weiter. Und der sagte, hey Larissa, so viel Donor-Perspektive habe ich noch nie auf dem Fundraising-Kongress gesehen, ja. Insofern das ist ja auch so eine Culture-Geschichte, weil da war unser Icebreaker, weil ihr wisst ja, ich war früher ja auch bei einer fördernden Stiftung, insofern ich kenne ja die Welt und die Akteurinnen und habe sie auch schon öfter mal eingeladen. Die haben mir gesagt, Larissa, ich weiß nicht so genau. Und dadurch wirklich, dass Ise Bosch letztes Jahr bei uns war, sie war total die Icebreakerin für uns, weil alle haben gesagt, die wir angefragt haben, und wir haben ja auch eine Fachgruppe Fördermittel, die auch die Akteurin super gut kennt, die haben alle dann auch gesagt, also sie haben alle Referenz auch zu Ise genommen. Ah ja, wenn Ise da war, dann kann es ja bei euch auch eigentlich nur cool sein, weil die geht nicht auf die Stiftungstage, heute hatte sie keine Zeit, aber sonst wäre sie gekommen, und sie hat darüber sehr positiv berichtet, dass wir einfach auch in unserem Fundraising auch Profis sind, ja, und dann auch solche Menschen wie Ise Bosch halt nicht irgendwie unprofessionell approachen, wollte ich gerade sagen, also ansprechen und nerven. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen Beziehungen aufbauen, und ich glaube, das ist genau der Schlüssel, dass wir versuchen, Beziehungen aufzubauen, und du sagtest Absenderschaft, ich glaube, da müssen wir es schaffen, und das haben wir auch schon mal geschafft in der Weise, während der Pandemie, als es diese Impfkampagne gab, wisst ihr, wo alle ihre Logos umgewandelt haben, die starken Marken haben ihre Logos umgewandelt, und wir sind im Prinzip auch mit den starken Marken aus dem NGO-Bereich reingegangen. Das ist eigentlich, die Gesellschaft ist eigentlich die Absenderin von dem Ganzen. Und klar, dann gibt es immer so ein paar Akteurinnen, die das Ganze organisieren müssen und da treibende Kräfte sind. Aber eigentlich ist es nicht, die NGOs sind die Absenderin whatsoever, sondern wirklich die Gesellschaft.
Aber ich glaube, das ist genau das, was Ansgar meinte. Ne? Ich glaube, genau, du musst es breiter fassen. Aber jetzt noch mal ganz kurz, Larissa, bei dir stehen geblieben. Also ich sag jetzt mal, ne, wir haben das Geld, wir haben den Schulterschluss, wir haben die Absenderschaft, wir haben den guten Willen. Dauert das nicht alles viel zu lange? Weil ich sag nur noch mal so, aus meiner Wahrnehmung, dieses Anti-NGO-Narrativ, ja, habe ich wahrgenommen, na, Anfang letzten Jahres, sagen wir mal, die 551 Fragen waren vielleicht der Startschuss oder zumindest schon, wo ein Teil sichtbar wurde, und dann ging das rasend schnell. Und ich sage immer wieder gern dieses Beispiel von einer Organisation, die zu mir gesagt hat, wir nennen uns nicht mehr NGO, weil das ja negativ besetzt ist. Also in dem Augenblick, glaube ich übrigens, wo man sich in der Sprache beugt, hat man den Kampf schon verloren. Ich sehe Larissa nicken. Aber nochmal zurück, also das ging rasend schnell. Das heißt, wie schnell sind wir eigentlich dann oder ihr an der Stelle?
Also gefühlt sind wir natürlich immer zu langsam, aber es ist natürlich auch viel einfacher, Vertrauen kaputt zu machen, ja, als Vertrauen aufzubauen. Und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, jetzt nicht irgendwie rumzutrödeln und die ganze Zeit noch rumzueiern und das Ganze nicht ernst zu nehmen und sich zu verheddern, sondern jetzt auch wirklich relevante Player zusammenzubringen und auch Budget, damit wir jetzt endlich mal auch sehr sichtbar einen breiten Zusammenschluss auf die Straße und auch sichtbar hinkriegen. Aber es wird nicht so schnell gehen wie das Destruktive. Das ist total klar. Also, und da braucht man sich auch gar keine Illusionen zu machen, sondern das ist ein sehr mühsamer und das muss ein liebevoller Aufbau sein und nicht garstig, sondern wir müssen wirklich diese Kultur von Vertrauen wieder reinbringen und sehr positive Narrative reinbringen. Und wir wissen, dass es viel, viel anstrengender ist, als Dinge kaputt zu machen. Aber dem stellen wir uns und da werden wir einen langen Atem haben.
Ich will kurz, du hast völlig recht, kaputt machen geht immer schneller. Ein Geschirr zu zerschlagen und Krach zu machen, Destruktion ist einfacher und schneller. Ich möchte auch ein Plädoyer halten dafür, dass, wenn wir denn kampagnenfähig sind und die Koalition gebaut und das Geld da ist, dass wir auch uns mit professionellen Mitteln diese Narrative und Messages entwickeln. Also dass wir nicht nur an einem guten Workshop und wir alle schließen uns ein und dann machen wir mit Zetteln und denken uns die Narrative aus, die wir uns schon letztes Jahr ausgedacht haben, sondern dass wir damit auch wirklich in professionelle Marktforschung gehen mit Message-Testing, Fokusgruppen, dass wir Samples in Ostdeutschland, in Westdeutschland, Land, Stadt haben, um wirklich da differenzieren zu können, um zu wissen, mit welchen Messages kriegen wir kritische Bürgerinnen und Bürger wieder zurück, was funktioniert und nicht nur das, was wir uns denken, was wir glauben, dass wir draußen verstanden werden. Also da müssen wir auch, glaube ich, wenn wir es geschafft haben, die Koalition zu schmieden, zu sagen, und jetzt aber bitte professionell und mit professionellen Methoden.
Absolut. Weil ich glaube, total, also ich meine, das ist ja in jeder Branche so, unser Vokabular ist einfach ja teilweise total absurd. Mhm. Ja, und da geht es ja eigentlich dann auch immer darum, okay, wie erkläre ich es einem 10-Jährigen? Mhm. Und das so runterzubrechen, und das tut uns allen gut. Und dann das nicht nur für diese Kampagne zu nutzen, sondern insgesamt für unsere Kommunikation. Ja, weil man driftet ja, wir driften ja alle so ein bisschen in so absurde Codes ab. Weil wir uns dann cooler fühlen oder besonders verbunden community-mäßig unterwegs sind, machen ja alle. Das ist ja nichts Außergewöhnliches. Aber da sich auch wieder klar zu sein, okay, klar, auf dem Fundraising-Kongress können wir in diesem Code miteinander kommunizieren, aber wenn wir rausgehen mit Donern oder potenziellen Stifterinnen und Mitgliedern und so weiter kommunizieren, dann muss es eine andere Sprache werden.
Okay. Wunderbar. Das heißt, wir sind uns eigentlich alle einig und jetzt warten wir nur noch auf die Umsetzung, oder, Larissa?
Voll, ja, und wir warten nicht darauf, ja, sondern wir machen das und wir arbeiten da eigentlich tagtäglich dran. Also, und ihr kennt mich ja auch, da bin ich auch in unterschiedlichen Rollen unterwegs. Also auch in meinen Ehrenämtern versuche ich da die Strippen zusammenzuziehen und so weiter und bin da echt on fire und ungeduldig, das merkt ihr wahrscheinlich auch. Und ich freue mich natürlich auch, dass wir hier mit Kevin Kühnert und Marina Weißband jetzt gleich auf dem Panel, ich bin deshalb schon ganz aufgeregt, und auch die Moderation durch Moritz Müller-Wirth, haben wir, glaube ich, auch nochmal ein Trio, was uns auch nochmal den Spiegel vorhalten kann und richtig auch aus der Politikszene, aber auch so aus diesen, aus dieser Szene der Talkshows. Ja? Wie funktioniert es eigentlich, dass wir in diese verdammten Talkshows mit echt richtig viel Reichweite, wo dann auf X dann drüber kommuniziert wird und so weiter? Ja? Weil diese Mechanismen müssen wir durchbrechen. Und da sind die, glaube ich, einfach großartig. Und sie sind Seitenwechslerinnen. Und da freue ich mich drauf, dass die einfach sehr ehrlich uns, glaube ich, ihre Dinge mitgeben werden und ihre Tipps und dass wir sie weiterhin an Bord behalten werden, dass sie eigentlich auch mit Teil von solchen Kampagnen werden.
Ansgar, wenn das gelingt, können wir dann das Ruder noch rumreißen? Kannst du dann bald die Studie einmotten?
Die Studie wird immer noch viel geladen und viel gelesen. Aber die Studie ist ja nur, weil er nur dafür da ist, zu erklären und zu demaskieren sozusagen und nicht darin sehr schon die Grundlage für eine Kampagne zu sein. Ja. Das kann sie für die Diskussion, aber ich kann auch noch sagen, ich bin jetzt einen halben Tag hier, ich habe schon, muss diverse Brücken schlagen, also To-Dos mitgenommen, genau dass wir da zum Agieren, um weiter handeln kommen.
Und genau dafür ist ja so ein Kongress und so ein Podcast gedacht. Richtig, Jörg?
So ist es. Vielen Dank, dass ihr bei uns wart.
Vielen Dank.
Hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir hören uns regelmäßig wieder, um zu gucken, ne? Larissa, Ansgar, Andreas, was es Neues gibt und wie es vorangeht.
Absolut. Ich werde mich bei euch melden, wenn es richtig Breaking News gibt.
Wir bitten drum.
Danke euch.
Danke.
Alles Gute.
Schön, dass ihr da wart.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.